Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die Vereinten Nationen sagen, hört auf zu kämpfen. Und meinen damit keine Bomben mehr auf Gaza, aber auch keine Raketen auf Israel. Doch diese Botschaft dringt nicht durch. Die Menschen im Gazastreifen sind schutzlos. Heute treffen Granaten eine UN-Schule und wieder sterben viele Zivilisten. Der unterschenkelamputierte Weitspringer Markus Rehm darf nicht an der Europameisterschaft teilnehmen. Gibt es eine Chancengleichheit im Profisport? Wir berichten über diesen Streit. Und wir stellen Ihnen eine Band aus Oberammergau vor. Die Bayern machen Volksmusik, aber andere. Wenn der Krieg ins eigene Haus kommt oder drastischer gesagt einschlägt, wohin soll man dann flüchten? Viele Palästinenser im Gazastreifen haben sich in Schulen gerettet, auf deren Dach die Flagge der Vereinten Nationen weht, als Zeichen, dass hier Zivilisten Zuflucht gesucht haben. Heute wurde genau so eine Schule von israelischen Granaten getroffen. Nach Palästinenserangaben starben dabei 15 unbewaffnete Menschen. Das israelische Militär rechtfertigte sich. Es sei von der Schule aus beschossen worden. Wem soll man glauben? Wie immer ist die Wahrheit längst Opfer des Krieges. Als sicher gilt heute lediglich, die Menschen in Gaza leben in ständiger Todesangst. Markus Rosch.
Zerstört durch einen Raketenvolltreffer. Die Susi-Moschee im Shati-Flüchtlingslager bei Gaza-Stadt. Kurz vor dem ersten Gebet erfolgte der Angriff. Ismail Abdurrahman lebt direkt daneben. Die Druckwellen haben seine Wohnung zerstört. Er schlief, als eine Warnrakete einschlug. Er wusste, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Alle liefen barfuß nach draußen, gerade noch rechtzeitig. Ich kann das nicht beschreiben. Alles ist zerstört. Trotzdem danke ich Gott. Andere hat es noch wesentlich schlimmer erwischt. Viele erwischt es schlimmer. Sadshayir, ein Viertel von Gaza-Stadt. Schwer umkämpft in den letzten Tagen. Am Nachmittag schlagen hier Granaten ein. Auf einem belebten Markt. Viele Menschen sind einkaufen am letzten Tag der Feiern zum Fastenbrechen. Es gibt viele Tote und noch mehr Verwundete. Es sind wieder Bilder des Grauens am 23. Tag des Krieges. Immer mehr zivile Einrichtungen werden angegriffen. Wenige Kilometer weiter nördlich das Flüchtlingslager Jabalia. Hier hatten sich Tausende in eine UN-Schule geflüchtet, suchten Schutz vor den täglichen Angriffen. Dann schlug eine Panzergranate ein. Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Kein Ort ist mehr sicher im Gazastreifen dieser Tage. Die Menschen verzweifelt, traurig, wütend. Ich lief raus und sah nur Chaos. Viele Menschen lagen verletzt am Boden, Körperteile überall. Die Menschen riefen um Hilfe, aber die kam erst eine halbe Stunde später. Die UN, aber auch die USA verurteilen den Angriff. Heute bestätigen die Vereinten Nationen, dass bereits dreimal Waffen der Hamas in UN-Einrichtungen gefunden worden sind. Trotzdem, Israel ist mehrmals aufgefordert worden, diese Schule nicht anzugreifen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Israel diese Schule mit 3.300 Menschen beschossen hat, dreimal. Die israelische Armee versucht unterdessen weiter, das Tunnelsystem der radikalen Palästinenser zu zerstören. Das ist aber schwieriger als erwartet. In manchen Tunneln sind versteckte Sprengfallen angebracht. Mehrere Soldaten werden getötet. Nur kurz haben die Menschen an diesem Tag auch etwas Hoffnung. Für einige Gebiete Gazas ruft Israel eine vierstündige humanitäre Waffenpause aus. Die Hamas lehnt diese aber ab. Die schlimmen Gegenden wären von dieser Feuerpause ausgenommen. Das ist doch wertlos für uns. Die Israelis wollen doch nur die Öffentlichkeit täuschen. Zurück im Shati-Flüchtlingslager. Ismail Abdurrahman erlebt schon den dritten Krieg in knapp 6 Jahren. Die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft hat er aufgegeben. Vielleicht werden seine Kinder das einmal erleben, sagt er uns. In seiner zerstörten Wohnung will er bleiben. Wo soll er auch sonst hin?
Die Lage im dicht besiedelten, aber geografisch kleinen Gazastreifen hat zuletzt etwas davon abgelenkt, dass zu den palästinensischen Autonomiegebieten auch das Westjordanland gehört. Ein Gebiet etwa doppelt so groß wie das Saarland. Hier hat, anders als im von der radikalen Hamas kontrollierten Gazastreifen, die eher als gemäßigt geltende Fatah-Partei das Sagen. Der gehört auch Mahmoud Abbas an, der Präsident aller Palästinenser. Er einigte sich erst vor 2 Monaten mit der Hamas auf ein Ende der jahrelangen Querelen zwischen beiden Bewegungen. Die Hamas sollte Macht in Gaza abgeben, um den Friedensprozess mit Israel zu erleichtern. Diese Hoffnung wurde nun buchstäblich zerbombt. Wegen der Lage in Gaza kam es zuletzt auch zu tödlichen Unruhen im Westjordanland. Von dort berichtet Richard Schneider.
Ramallah heute, das Zentrum der palästinensischen Autonomiegebiete im Westjordanland. Der letzte Tag des Eid-Festes, des Fastenbrechens des Ramadan. Eigentlich ein Freudenfest. Hier und da sieht man ein paar Luftballons. Aber da ist auch die palästinensische Fahne, die auf Halbmast gesetzt ist, als Zeichen der Trauer für die Opfer im Gazakrieg. Noch vor ein paar Tagen gab es eine der größten Demonstrationen seit Jahren in Ramallah, genehmigt von der palästinensischen Autonomiebehörde, gleich beim Checkpoint Kalandia. Zehntausende gingen auf die Straße, es kam zu Auseinandersetzungen mit den israelischen Sicherheitskräften, zwei Palästinenser wurden dabei getötet. Bis heute sind die Spuren dieser Nacht sichtbar. Droht jetzt eine dritte Intifada, ein neuer spontaner palästinensischer Volksaufstand? Aber nein, die Menschen sind zu beschäftigt mit ihrem Leben. Sie sind solidarisch, ja, aber dann kommt der nächste Tag und sie müssen weitermachen. Die Leute sind wütend, aber man kann nichts machen. Sie sagen nur, Gott wird den Widerstand schützen, Gott wird die Opfer rächen. Also wird es keine dritte Intifada geben? Ein Blick zurück. 1987 kam es zur ersten Intifada der palästinensischen Revolte gegen die Besatzung. Im Jahr 2000 dann die zweite mit ihren Selbstmordattentaten und den massiven Vergeltungsaktionen Israels. Das haben die Älteren bis heute nicht vergessen. Wenn es eine Demo gibt, dann schauen die Geschäftsbesitzer heute nur besorgt zu. Und welche Rolle spielt die palästinensische Autonomiebehörde? Der moderate Palästinenserpräsident Abbas verurteilte zwar die Gewalt, aber erst vor wenigen Tagen stellte er sich auf die Seite der Hamas und unterstützte ihre Forderungen. Doch dann kam nichts mehr. Der bekannte palästinensische Politikwissenschaftler Bassam Ewaida erklärt den Grund. Die Autonomiebehörde ist in der Zwickmühle. Sie möchte sich eigentlich mit Gaza solidarisieren, aber sie hält an dem Prinzip von Verhandlungen mit Israel fest. Abbas versucht so auch seine Position wieder zu stärken, diplomatisch zu punkten, möglicherweise auch wieder Einfluss in Gaza zu gewinnen. Die Idee, dass seine Truppen anstatt der Hamas wieder wie einst die Grenze zwischen Gaza und Ägypten kontrollieren, wäre Israelis und Ägyptern nur recht. Aber bis jetzt ist die Hamas zu stark und hat die völlige Kontrolle im Gazastreifen. So bleibt den Palästinensern im Westjordanland im Augenblick nichts anderes übrig, als den Krieg in Gaza aus der Ferne zu verfolgen.
Und dort im Gazastreifen eskaliert die Gewalt derzeit ja täglich aufs Neue. Dazu ein Kommentar von Alois Theissen vom Hessischen Rundfunk.
Wo ist die Menschlichkeit? Wo ist die Moral? Dieser verzweifelte Hilferuf einer UNO-Mitarbeiterin aus Gaza erschütterte mich heute ebenso wie die Schreckensbilder dieser Nacht. Verletzte Kinder, getötete, wehrlose Zivilisten. Und diese Bilder setzen Israel scheinbar immer mehr ins Unrecht. Denn Angriffe auf unbeteiligte Zivilbevölkerung, auf Krankenhäuser und Schulen sind nach internationalem Völkerrecht eindeutig verboten. Ist Israel also schuld daran, dass dieser Krieg immer brutaler wird? Nein, aus meiner Sicht ist es eindeutig die Hamas. Seit Jahren schon nutzt die Hamas Wohnungen, Krankenhäuser und Schulen als Kommandozentralen für ihre Terroraktionen gegen Israel, als Waffenlager und Abschussbasen für ihre Raketen. Selbst in 3 Schulen der Vereinten Nationen wurden Raketen gefunden. Nicht das israelische Militär, ein Mitarbeiter der UNO hat das heute bestätigt. Die Hamas zwingt Israel bewusst einen schmutzigen Krieg auf. Sie setzt offensichtlich darauf, dass die Zivilbevölkerung Opfer von israelischen Militäraktionen wird. Dazu missbraucht sie Kinder und Greise, Verwundete und Flüchtlinge, benutzt die Wehrlosen als menschliche Schutzschilde. Nach internationalem Recht selbstverständlich ein Verbrechen. Auch heute Nacht sollen israelische Soldaten aus der Umgebung des Schulgebäudes der Vereinten Nationen beschossen worden sein und erst dann zurückgeschossen haben. Ja, dieser Krieg ist grauenhaft, die Lage der missbrauchten, unschuldigen Menschen in Gaza herzzerreißend. Ein wirklicher Waffenstillstand wäre ein Segen. Aber immer klarer scheint mir, mit der Hamas wird es keinen dauerhaften Waffenstillstand geben. Ihre Terrorherrschaft muss vorher beendet werden.
Alois Theissen kommentierte. Und wir kommen zurück nach Deutschland und blicken auf die Energiewende. Der Widerstand aus Bayern gegen den Verlauf einer der geplanten großen Stromtrassen von Norden nach Süden hat offenbar Erfolg. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel erklärte, die umstrittene Südosttrasse sei in ihrer derzeit vorgesehenen Form nicht durchführbar. Der SPD-Politiker begründete dies mit dem massiven Widerstand von bayerischen Bürgern und möglichen jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen.
Es ist ein Jahrhundertprojekt, der Ausbau der Hochspannungsnetze, die den Strom aus dem Norden in den Süden Deutschlands bringen sollen. Vorgesehen sind 4 große Trassen. Besonders umstritten ist die Südostverbindung, die von Halle in Sachsen-Anhalt nach Augsburg in Bayern führen soll. Der Bundeswirtschaftsminister lenkt nun ein, diese Trasse werde es so nicht geben.
Was die Frage der Stromtrassenführung angeht, ist ja relativ einfach. Die bayerische Staatsregierung hat uns gebeten, einen Alternativvorschlag zu erarbeiten. Das haben wir getan und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten darüber zu reden haben.
Damit reagiert Gabriel auf die auch von der bayerischen Regierung unterstützten Proteste entlang der vermutlichen Route. Gegen den Widerstand der Anwohner, so der Minister, ließe sich ein solches Projekt nicht durchsetzen. Ein Ausweg, ein Teil der Trasse könnte unterirdisch geführt werden. Das wäre zwar deutlich teurer, findet aber nicht nur in Bayern, sondern auch bei den Grünen Unterstützung.
Ich setze darauf, dass die Bereitschaft mit Erdverkabelung, mit anderen Maßnahmen, mit einer verbesserten Bürgerbeteiligung, dann auch einen umfassenden Konsens in Deutschland herzustellen, über den notwendigen Netzausbau.
Im September soll dafür ein überarbeiteter Plan vorgelegt werden.
Das Umweltbundesamt hat die Bundesregierung aufgefordert, möglichst schnell ein strenges Gesetz zum Einsatz des sogenannten Fracking auf den Weg zu bringen. Bei der Technologie wird unter Einsatz von Chemikalien Erdgas aus tiefen Gesteinsschichten gewonnen. In einem von der Behörde vorgestellten Gutachten heißt es, Fracking berge Risiken, die sich noch nicht sicher vorhersagen ließen. Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, die Lkw-Mautsätze vom kommenden Jahr an zu senken. Grund ist, dass bei der Finanzierung der Fernstraßen deutlich weniger Geld für Zinsen ausgegeben wird. Nach EU-Recht muss der Bund diese Ersparnis an die Straßennutzer weitergeben. Durch die Senkung der Maut entgehen dem Bund zwischen 2015 und 2017 laut Gesetzentwurf Einnahmen in Höhe von rund 460 Millionen Euro. Und soweit die ersten Kurznachrichten und es geht weiter mit Pina Atalay.
Aus dem politischen Frösteln zwischen dem Westen und Russlands Präsident Putin wird jetzt eine echte wirtschaftliche Eiszeit. Die Sanktionen der EU und der USA bedeuten vor allem für sein Land harte Einschnitte. Den kalten Wind, der ihm da ins Gesicht weht, spürt dieses Mal auch er. Aber offenbar nur oberflächlich. Heute holte Putin zum Gegenschlag aus. Die Preise für Energie aus Russland sollen steigen. Der Kreml setzt da an, wo er den von russischem Gas und Öl abhängigen Europäern besonders wehtun kann. Damit käme die Krise auch im europäischen Alltag an. Golini Atay.
Hat Wladimir Putin einen Konflikt kommen sehen? Viele rätselten, warum sich vergangene Woche der Sicherheitsrat der Russischen Föderation traf. Vielleicht ging es um eine Strategie für die Zeit nach den Sanktionen. Vielleicht aber hatte Wladimir Putin diese Strategie schon längst vorbereitet. Russland hat hohe Devisenreserven angesammelt und kann sich stets frisches Geld besorgen. Über eine neue Förderbank, erklärt Osteuropa-Experte Andreas Steininger.
Darüber hinaus hat man so gut wie keine Auslandsschulden. Man liegt ungefähr knapp über 10% Auslandsverschuldung. Dann sprudeln natürlich die Gewinne aus dem Öl- und Gasgeschäft weiter, denn die sind offensichtlich nicht von den Sanktionen betroffen.
Den Gashahn zudrehen will und kann Moskau nicht. Aber höhere Energiepreise, die seien nun unausweichlich, so das russische Außenministerium. Auch die in Russland tätigen Banken aus der EU müssten negative Folgen fürchten. In einer Erklärung heißt es, wir schämen uns für die EU, die nach langem Suchen nach einer einheitlichen Stimme mit der Stimme Washingtons gesprochen hat und somit die fundamentalen europäischen Werte verworfen hat. Ein weiterer plötzlicher Schritt heute. Moskau verbietet die Einfuhr von Obst und Gemüse aus Polen. Das Land habe gegen Regelungen zur Nahrungsmittelsicherheit verstoßen. Experten vermuten die Nähe der polnischen Regierung zu Kiew als wahren Grund. Dem weltgrößten Fastfood-Konzern droht in Russland gar die Schließung aller Filialen. Urplötzlich meldeten Russlands Verbraucherschützer bakterienverseuchte Produkte. Und das Parlament will einen Gesetzesentwurf vorbereiten, der die Sanktionen verhängenden Länder als Aggressoren bezeichnet. Sind wirklich alle Russen einverstanden mit dieser Politik? Auch die liberale Wirtschaftselite? Ja, ist eine Elitenforscherin überzeugt. Russland ist größtenteils ein autoritäres System. Es gibt keine Tradition, keine Norm, zu argumentieren, zu diskutieren, Kritik öffentlich zu äußern. Es gibt einen General und seine Armee. Der General fällt Entscheidungen und die Armee folgt. Nicht nur dies. Der neue Patriotismus verfestigt die Zustimmung für Putin. 60% der Russen machen sich gar keine Sorgen über die Sanktionen. Die russische Großmachtnostalgie, das anhaltende Weimar-Syndrom, dieses Gefühl der Verletzung, das ist viel stärker, als manche glaubten. Die Annexion der Krim und das durch Propaganda geschaffene amerikanische Feindbild, das sammelt die Menschen um Putin herum. Kein Wort heute von Präsident Putin zu den Sanktionen. Er traf sich mit seinem Kabinett, um über verschärfte Maßnahmen gegen Steuerflüchtlinge zu beraten.
Möglicherweise zuckt der ein oder andere bei dieser Frage zusammen. Ist ein behinderter Sportler, der sein Handicap mit einem Hilfsmittel auszugleichen versucht, eine Menschmaschine und damit den nicht behinderten Athleten unfair überlegen? Oder müsste die Frage nicht umgekehrt heißen? Wie soll ein Mann ohne Unterschenkel mit zwei gesunden Wadenbeinen mithalten? Nun, der Weitspringer Markus Rehm war zwar bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften nicht schneller, vielleicht auch nicht höher als seine nicht behinderten Konkurrenten, aber er sprang weiter als alle anderen. Nun stellt sich die Frage, trotz oder wegen seiner Prothese? Weil auch der Deutsche Leichtathletikverband darauf keine Antwort weiß, hat er Rehm heute vorsorglich die Teilnahme an den Europameisterschaften verwehrt. Oliver Feldfort.
Es ist eine ganz besondere Prothese. 2 Kilogramm Carbon, eine Art Sprungfeder anstelle des Fußes. Und mit dieser Sprungfeder gelingt Markus Rehm bei der Deutschen Meisterschaft vergangenen Samstag eine Sensation. Mit 8,24 Meter hätte Rehm mit nicht behinderten Springern zur Europameisterschaft fahren können. Doch er darf nicht als erster Behinderter bei der EM antreten, sagt der Deutsche Leichtathletikverband heute in Frankfurt am Main. Der hatte bei der Deutschen Meisterschaft Messungen vorgenommen.
Die Ergebnisse, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben, haben doch Zweifel entstehen lassen, ob wirklich die Leistung vergleichbar ist, ob möglicherweise doch diese Carbonfeder an der Prothese gegenüber dem menschlichen Sprunggelenk deutliche Vorteile hat.
Für den Athleten heute eine herbe Enttäuschung. Er trainiert schon wieder, die Europameisterschaft noch vor Augen. Einen Vorteil sieht Markus Rehm in der Sprungfeder nicht.
Ich habe eine niedrige Anlaufgeschwindigkeit, die etwas niedriger ist. Und das ist einfach das Handicap, das ich in dem Fall habe. Und wenn das ausgeglichen wird, dann ist es, glaube ich, trotzdem ein fairer Wettkampf. Und das muss man einfach analysieren.
Der 25-Jährige, eine Ausnahmeerscheinung. Auch weil er sich seine Prothesen selbst baut. Von Beruf ist er Orthopädietechniker.
Wenn man wirklich gut springt, dann wird es direkt auf die Prothese geschoben. Man sieht aber nicht, was für Arbeit dahinter steckt. Und bei jedem Athleten sagt man, ja gut, der hat gut trainiert. Und bei mir heißt es direkt, ja, der hat eine super Prothese. Und das ist einfach falsch.
Ist eine Carbonfeder nun ein Vorteil oder nicht? An der Sporthochschule Köln haben die Biomechaniker bei Sprintern im Labor festgestellt, sie gibt mehr Energie zurück als jedes Sprunggelenk. Für Weitspringer gibt es solche Untersuchungen noch nicht. Die aktuellen Messungen des Leichtathletikverbands ohne solche Kraftmessplatten sehen die Wissenschaftler skeptisch.
In einer Wettkampfsituation kann ich nur sehr schwer eine genaue Analyse durchführen. Hierfür benötige ich spezielle Hochgeschwindigkeitskameras, aber auch spezielle Kraftmessplatten, mit denen ich synchron die Kräfte, die der Sportler auf dem Boden ausübt, bestimmen kann.
Eine solche aufwendige Untersuchung hat der Leichtathletikverband offenbar versäumt. Die Entscheidung jetzt ist für behinderte Sportler von hohem Symbolwert.
Das ist eine Enttäuschung und ist auch ein Rückschritt zu den Bemühungen in Richtung Inklusion, was die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit und ohne Behinderung im Leistungssport angeht.
Hätte der Leichtathletikverband früher die Carbonfeder beim Weitsprung untersucht, wäre Markus Rehm diese Enttäuschung vermutlich erspart geblieben. Am Ende könnte er nun mit leeren Händen dastehen. Keine Europameisterschaft in Zürich und der Titel deutscher Weitsprungmeister könnte ihm auch wieder aberkannt werden. Gegen seine Nichtnominierung bei der EM hält sich Rehm weitere Schritte offen.
Vor ganz schweren Schritten steht offenbar die Firma Osram, Hersteller von Leuchtmitteln aller Art. Vor allem natürlich der guten alten Glühbirne. Weil die vom Markt verschwindet, muss das Unternehmen weiter sparen. Nochmal die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der Leuchtmittelhersteller Osram hat angekündigt, weltweit etwa jede fünfte Stelle zu streichen. Hintergrund ist ein weiter sinkender Umsatz. Dieser ging im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6% zurück. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Sehr oft reagieren Anleger erfreut auf Sparmaßnahmen. Bei Osram war das nicht der Fall. Die Zukunft der Beleuchtung gehört der Leuchtdiode. Osram muss viel in die LED-Technologie investieren, um zur Konkurrenz aufschließen zu können. Die klassische Glühbirne ist ein Auslaufmodell. Hier gingen die Verkäufe deutlicher zurück als gedacht. Die Konsequenz, gerade in diesem Bereich werden Jobs gestrichen. Insgesamt werden bis zum Jahr 2017 bei Osram weltweit 7.800 Mitarbeiter gehen müssen. Auch betriebsbedingte Kündigungen schließt die ehemalige Siemens-Tochter nicht aus. Anleger reagierten geschockt. Die Aktien verloren heute 8,3% auf 31,24 Euro. Seit dem Börsengang im Juli 2013 bleibt aber immer noch ein Plus von 31%. Osram hält trotz aller Schwierigkeiten an seinen optimistischen Wachstumsprognosen fest. Die Gewinne sollen in diesem Jahr ordentlich steigen.
Die Börsendaten. Der DAX gab um 0,6% nach und schloss bei 9.594 Punkten. Der Dow Jones in New York sank um 0,2% auf 16.880 Zähler. Die Gleichstellung von Mann und Frau in der Arbeitswelt schreitet nur langsam voran. Zu diesem Ergebnis kommt das Statistische Bundesamt. Danach waren 2012 in deutschen Unternehmen nur 29% der Führungskräfte weiblich. Ihr Anteil sei innerhalb von 20 Jahren lediglich um 3% gestiegen. Auch bei der Bezahlung gäbe es weiter deutliche Unterschiede. Frauen verdienten im vergangenen Jahr durchschnittlich 22% weniger als Männer. In Indien hat es einen verheerenden Erdrutsch gegeben. 17 Leichen wurden aus den Schlammmassen bisher geborgen. Mehr als 150 Menschen werden noch vermisst. Das Unglück ereignete sich in einem Dorf in einer entlegenen Region im Westen des Landes. Nach Behördenangaben wurden mehr als 70 Häuser verschüttet. Ausgelöst wurde der Erdrutsch durch heftige Regenfälle. Seit gestern Abend sind neue Sommergewitter mit Starkregen und Sturmböen über Deutschland hinweggezogen. Vor allem in Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren die Wassermassen kaum aufzuhalten. In Ostwestfalen wurde an einer Bahnstrecke die Oberleitung beschädigt und die Trasse unterspült. Der Streckenabschnitt musste vorübergehend gesperrt werden. Am Frankfurter Flughafen fielen wegen des Unwetters seit gestern weit mehr als 100 Flüge aus. Auf der berühmten historischen Seebrücke im englischen Eastbourne ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe sich vermutlich von der Holzverkleidung eines Gebäudes auf der Brücke ausgebreitet, so die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Auf dem denkmalgeschützten, mehr als 140 Jahre alten Pier befinden sich mehrere Cafés, Restaurants und Bars.
Das Panorama der Ammergauer Alpen in Bayern. Malerisch. Der Gipfel im Hintergrund gehört zu einem Berg namens Kofel. Und angesichts dieses Idylls erklingt beim Betrachter nahezu reflexartig im Kopf klassische Volksmusik. Zwei, drei Blasinstrumente und ein Akkordeon, die kernig lustige Melodien schmettern, dazu bajuwarischer Gesang mit Texten von fröhlich bis kitschig. Was die Instrumente angeht, beherrschen sie auch diese vier Jungs aus Oberammergau. Und auch sie singen auf Bayerisch. Allerdings so anders, dass ein Einheimischer es mal Kofelgeschrei nannte. Oder auf Bayerisch, man verzeih mir bitte die Aussprache, Kofelgschroa. Und so heißt jetzt die Band, über die nun sogar ein Kinofilm anläuft. Lisa Schur stellt sie vor.
Und die sagt nicht so und dann nicht so. Nicht das Hürgen, nicht das Sonko, die sagt so oder so. Und die sagt nicht so und dann nicht so.
Einsilbig, urig, melancholisch, gegen den Strich und nicht angestrengt, irgendwie ihm zu gefallen. Das sind Kofelgschwar. Die Besetzung, typisch Volksmusik. Die Bandmitglieder bodenständig. Martin, gelernter Kfz-Mechatroniker, Tuba. Matthias, Architekturstudent, Tenorhorn. Michael, von Beruf Schmied, Flügelhorn. Und Maxi, gelernter Gärtner, Akkordeon. Ihre Musik handgemacht, aber weder heimattümelnd noch kitschig.
Wir haben die Volksmusik gegessen, verdaut und ausgeschieden. Das klingt blöd, aber wir spielen einfach gern oft eher nicht so lustige Musik, was nicht so typisch ist, oder? Die Volksmusik ist ganz viel in Dur eigentlich und wir spielen gerne mal.
Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind.
Einfache Texte, große Fragen. Auch in dem Dokumentarfilm über die Band aus Oberammergau, der jetzt in die Kinos kommt. Eine ruhige Identitätssuche, authentisch, philosophisch, schräg. Über 6 Jahre hat eine Filmemacherin die jungen Männer begleitet, auf ihrem Weg von der Straßenmusik zu Auftritten in ganz Deutschland.
Bei uns, wenn wir in Bayern spielen, nachher kommen oft Leute mit der Einstellung, ja, das ist jetzt bohrisch oder irgend sowas. Und in Hamburg kennen sie es. Sowas nicht oder in Berlin. Und deswegen nehmen sie die Musik anders auf. Und das ist eigentlich noch besser.
Nicht immer ist die Band pünktlich bei ihren Auftritten. Mal springt der Bus nicht an, mal kommt ihnen was anderes dazwischen. Kofikschwar wollen sich nicht festlegen lassen, zeitlich und überhaupt.
Jeder möchte doch immer er selber sein. Und wir halt auch. Wir möchten halt auch nicht so sein, wie wir anders.
Ich habe nicht studiert, bin kein Physiker oder Philosoph, auch kein Natur.
Sich selbst treu bleiben, keine Klischees erfüllen. Bei Kofikschwar hat Volksmusik das Zeug zur Subkultur.
Der Film über Kofikschwar heißt übrigens Frei sein wollen und kommt nächste Woche in die Kinos. Soweit schauen wir beim Wetter noch nicht voraus, aber für morgen kann Claudia Kleinert verraten, ob er Open-Air-Kinowetter oder überdachter Kinosaal.
Ganz klar Open-Air, Pina, weil endlich mal 2 Tage ohne Gewittergefahr, wo auch die Wahrscheinlichkeit für einen Schauer ganz gering ist. Und dazu gibt es eine Menge Sonnenschein und zwar in weiten Teilen Deutschlands. Vor allem nach Norden hin, da sind es 10 bis 14 Stunden, 8 bis 10 Stunden so rund um die Nordsee. Und nach Süden, da hängen noch ein paar dichtere Wolken, deswegen sieht es da ein bisschen mauer aus. Aber auch da wird es dann im Laufe des Nachmittags eher trocken sein. Und es geht so sonnig weiter, das hatten wir ja lange nicht, mal 2 Tage hintereinander, kein einziges Gewitter. Am Freitag 12 bis 14 Stunden Sonne im Nordosten, nach Westen hin, so Rheinland-Pfalz, südliches Nordrhein-Westfalen, 8 bis 10 Stunden. 8 bis 10 Stunden auch im äußersten Südwesten und so Schwarzwaldregion. Da ist auch nicht ausgeschlossen, dass es Freitagabend schon mal ein erstes Gewitter geben kann. Es kommt ein Hochdruckkeiler rein und der sorgt dafür, dass die Luft trockener ist. Heute Nacht noch in der Südosthälfte dichtere Wolken, hier ab und zu Schauer. Die können vor allem Richtung Berchtesgadener Land auch etwas kräftiger ausfallen. Von Westen her aber schon trockener und die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen 17 und 12 Grad, 9 Grad in der Eifel. Da wird es ganz schön frisch. Morgen Vormittag am freundlichsten von Nordrhein-Westfalen bis nach Brandenburg. Immer noch Chiemgauer Alpen, dichte Wolken, häufig nass und einzelne Schauer ziehen auch in den Norden Schleswig-Holsteins. Am Nachmittag dann überall mal längere sonnige Abschnitte und echt Pech, wenn einmal ein Schauer trifft. Es werden nämlich nur ganz wenige unterwegs sein, am ehesten auch mal so in den Mittelgebirgen, also beispielsweise Rothaargebirge oder Sauerland. Die Temperaturen am Nachmittag meist 23 bis 28 Grad. Und das alles bei eher schwachem Wind. Der dreht sich im Uhrzeigersinn um das Hoch, das südwestlich von uns liegt. Dagegen im Mittelwindstärke 6, also frischer bis starker Wind direkt an und auf der Nordsee. Die nächsten Tage erstmal noch sehr sonnig. Am Freitag vielleicht ganz vereinzelte Schauer und Gewitter gegen Abend im Schwarzwald. Am Samstag aus Südwesten dann häufig Schauer und Gewitter. Und dann haben wir das gleiche Spiel wie auch in den letzten Tagen, dass es wieder ziemlich brodelig wird.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Das war's von uns. Eines der Tagesthemen beschäftigt nun auch Anne Will und ihre Gäste, der blutige Nahostkonflikt. Um Mitternacht erwartet sie Anna Planken zum Nachtmagazin. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.